Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dass Corona bei allem Negativen was fürs Klima gebracht hat, das war ja eine große Hoffnung. Aber jetzt gibt es dafür Belege von einer internationalen Forscherinitiative, die gerade vor einer halben Stunde gesagt hat, seit dem Zweiten Weltkrieg sind die CO2-Emissionen noch nie so stark zurückgegangen. Für Deutschland war in dieser Forschergruppe Hans-Joachim Schellnhuber dabei, emeritierter Direktor des Instituts für Klimafolgenforschung in Potsdam. Vor der Sendung haben wir darüber gesprochen, dass Corona den CO2-Ausstoß weltweit um 9% reduziert hat. Und ich wollte von ihm wissen, ob ihn das denn wirklich überrascht hat.
Es gab eine Reihe von Spekulationen, aber das war eben auf der Grundlage von sehr lückenhaften Daten, nicht? Und auch sehr groben Daten. Und wir haben ihm jetzt in einem internationalen Team, wo vor allem unsere Kollegen von der chinesischen Tsinghua University in Beijing die Hauptarbeit geleistet haben, ich finde, eine sensationell gute Datenlage produziert, wo man zum Teil stündlich in verschiedenen Sektoren täglich oder im schlimmsten Fall wöchentlich die Emissionen abfragen kann. Das ist der sogenannte Carbon Monitor, der übrigens jedermann zugänglich ist. Und da haben wir eben festgestellt, dass im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum gleichen Halbjahr 2019 die CO2-Emissionen um 8,8% zurückgegangen sind. Nicht? Über das ganze Jahr wird das wahrscheinlich ein Rückgang von 6-7% sein. Hängt aber davon ab, wie stark jetzt die zweiten Lockdown-Maßnahmen ausfallen werden, die ja jetzt drohen, auch in Europa.
Finden Sie, dass 6-7% aufs Jahr gerechnet viel sind?
Also was wir auch getan haben, und das fand ich noch interessanter an der Studie, wir haben da eine Grafik, die zeigt, aufgeschlüsselt nach Sektoren, haben wir gezeigt, welche Sektoren wie stark reagiert haben, nicht? Und da kommt eben heraus, dass eben etwa beim Flugverkehr, was auch jeder ahnte, massive Einbrüche da waren, während Schwerindustrie relativ wenig. Und im Hausbereich, also Wärme, Strom und so weiter, gab es sogar Zunahmen zum Teil. Also insgesamt muss man sagen, gemessen an den gigantischen finanziellen Aufwendungen, über die wir hier sprechen, ja, wir reden ja von vielen Billionen, was das Ganze kostet, ist der Klimaeffekt erstaunlich gering.
Es ist nicht viel, diese 6-7%.
Also es ist jetzt historisch gesehen seit dem Zweiten Weltkrieg also der größte relative Rückgang, stärker als in der Finanzkrise. Das ist schon bemerkenswert. Aber es ist immer noch vergleichsweise wenig, wenn eben manche haben ja spekuliert, das könnte sozusagen eine der größten Klimaschutzmaßnahmen aller Zeiten sein, wenn man das vergleicht, dieser Rückgang so, dass es sich im Anstieg etwa der CO2-Konzentration in der Atmosphäre kaum spüren lassen wird. Wenn man also dann schauen wird auf die Kurve, wie der CO2-Anstieg ist und die Konzentration ist ja entscheidend für den Treibhauseffekt, dann wird man einen ganz flachen Knick sehen, sozusagen. Das bedeutet aber jetzt, und das ist das Wichtige an der Studie, dass wir genau schauen können, es ist ja quasi ein unfreiwilliges Großexperiment mit dem Emissionsgeschehen, was wir durch die Corona-Krise erleben. Wir können eben genau schauen, in welchen Sektoren welche Maßnahmen wie viel bringen. Und was sich eben herausstellt, ist, dass vor allem eben auf Schwerindustrie, auf das Baugeschehen und so weiter ankommt, also eher auf die mittellangfristigen Dinge. Wenn also alle Menschen jetzt plötzlich aufs Fliegen verzichten würden, hätte man schon einen gewissen Effekt, aber ist vergleichsweise gering. Warum? Weil der gesamte Flugverkehr nur etwa 3% zum Emissionsgeschehen beiträgt.
Also das ist im Grunde Ihre Schlussfolgerung. Es kommt gar nicht so sehr auf die Individuen an, die sich bemühen, elektrifizierte Autos zu kaufen und auf den Flugverkehr zu verzichten, sondern wir brauchen ein Umsteuern größeren Ausmaßes.
Ja, also man darf jetzt keinen falschen Zungenschlag reinbringen. Es kommt natürlich auf die Individuen an, aber, und jetzt ist das ganz entscheidende Erkenntnis, es kommt eben nicht nur auf die kurzfristigen Entscheidungen der Individuen an. Wenn Sie zum Beispiel entscheiden, wenn Sie ein neues Haus sich bauen wollen, das aus Holz zu bauen statt aus Stahlbeton, dann haben sie einen riesigen Beitrag zum Klimaschutz gemacht, ja, weil Holz bindet ja sogar CO2, ja, statt dass dabei bei der Herstellung in irgendeiner Weise CO2 freigesetzt werde. Das heißt, es kommt auf die Individuen an, aber nicht nur auf ihre kurzfristigen Entscheidungen, fliege ich in Urlaub oder nicht, sondern mittelfristig und langfristig. Es geht darum, ja, welche Art von modernen Leben wir führen wollen. Ne? Und dazu gehören natürlich auch die Produkte der Schwerindustrie oder des Baugewerbes dazu.
Und wenn Sie eine Handlungsempfehlung für die Politik daraus ableiten, wie sieht die aus?
Na, es ist genau die, dass Politiken, was wir schon lange sagen als Forscher, sozusagen über verschiedene Zeitskalen denken müssen. Es hilft nichts, immer von Klimaziel zu Klimaziel sich durchzuhangeln. Also blinder Aktionismus bringt nicht viel. Dass ich als Individuum sage, ich will einen Beitrag leisten, indem ich zum Beispiel auf unnötige Flugreisen verzichte, hat hohen symbolischen Wert und ist auch sowas wie eine Selbstermutigung. Man fühlt sich nicht mehr hilflos. Aber Politik, die den Klimaschutz wirklich ernst nimmt, die muss in 2 Jahresschritten, 5 Jahresschritten, 10 Jahresschritten, 50 Jahresschritten gleichzeitig denken. Ja? Und das ist natürlich sehr schwer. Also Politiker sind sehr gut bei kurzfristigen Maßnahmen, wie sie ja jetzt wieder erleben, wo sich die Ministerpräsidenten überschlagen, welche Corona-Maßnahmen jetzt man ergreifen sollte. Aber strategisch, langfristig zu denken, gewissermaßen ein Portfolio von Maßnahmen zu beschließen. Das fällt der Politik schwer. Und das kann eigentlich nur gelingen im engen Dialog mit der Wissenschaft. Das sage ich nicht aus Besserwisserei, aber wir machen genau diese Studien, um zu sehen, auf welcher Zeitskala welche Maßnahme wirklich greift. Um wirklich das Klima zu schützen, muss man eben sehr viel wissen. Punkt.
Dem bleibt nichts hinzuzufügen. Hans-Joachim Schellnhuber, Direktor des Instituts für Klimafolgenforschung in Potsdam.